Rennleitung beim Super-G in Biberkirch einen kapitalen Fehler begangen? Über diese und andere heisse Fragen diskutieren wir heute im Après-Ski. Grüß euch miteinander. Mein heutiger Gast, Bernhard Russi, ist der Erfinder, der Designer von der Birds of Bray in Biberkirch. Grüß dich, Bernhard.
Grüß dich miteinander, ja. Aber daheim war ich. Bin ich drinnen gewesen, gell?
Ja, du hast ja müssen, oder? Auf das Kaffee von deiner Tochter aufpassen, wo wir jetzt sind, oder? In Andermatt.
Mundart.
Bist ja mittlerweile ein begnadeter Wirt, habe ich gehört.
Schon?
Ja, habe ich gehört, ja. Heißt mir da, dann in der Sonne, haben wir gesagt, oder? Also, der beste Kaffee, den bekommen wir beim Russi. Oder bei seiner Tochter.
Den bekommen wir es da, aber ich bin nicht dafür verantwortlich. Das Geschirr abräumen, das könnte ich noch, ja.
Ja. Mir denkt, die ganze Räumlichkeit trägt so ein bisschen deine Handschrift. Hast du deine Finger im Spiel gehabt bei dir
richtig? Nein.
Nicht?
Nein. Ich helfe, wenn ich gefragt werde, aber ich tue meine Idee mischen.
Gut, dann ist es jetzt höchste Zeit, über die Nordamerika-Tour, über die letzten 2 Wochen im alpinen Skiweltcup zu reden. Biberkirch auf der WM-Piste von 1999 und 2015, ich habe es vorhin gesagt, du hast die kreiert. Wir haben 2 grossartige Siege erlebt von Marco Odermatt, in der Abfahrt und im Riesenslalom. Jetzt hat es aber vor allem nach der Abfahrt, hat beispielsweise der Hans Knaus, ORF-Ski-Experte, gesagt, das war die langweiligste Abfahrt auf der Birds of Bray, die er je gesehen und kommentiert hat. Ist dir ähnlich gegangen daheim vor dem Fernsehen?
Ist ja ganz, also, das eine ist das Gefühl, das man bekommt, und das andere ist, man muss sich auch immer wieder fragen, warum? Warum ist denn das so? Gehen wir ein bisschen zurückblenden, oder? Mordi und Zeter geschrien, dass der Skirennsport viel zu gefährlich ist. Es ist schnell, es ist gefährlich. Wir haben nur noch von Verletzungen geredet.
Ja.
Also, wenn ich mich zurückerinnere, alle berichten über alles, was wir geredet haben. Wir haben nur über Verletzungen und auch tragischen Unfall müssen jetzt selbstverständlich. Jetzt kommt die Abfahrt. Dort hat man ja auch im Vorfeld sehr oft kritisiert, dass Birds of Prey eigentlich nicht die Abfahrt ist, die am Anfang Winter sollte gefahren werden.
Genau, man sollte auf Lake Louise gehen, oder?
Es ist natürlich, der Charakter vom Berg ist das eine. Die Möglichkeiten, was kann man da draus machen, ist das andere. Oder da gibt es verschiedene Möglichkeiten, muss ich eher sagen, was man daraus machen tut. Mhm. Das hängt dann ab vom Kurssetzer, der die Sprüngbuhe tut, der am Schluss im letzten Training heimgeht und ruhig kann schlafen. Ja. Und der Hannes Trinkel ist jetzt schon ein bisschen dabei, der weiss anfang, dass man am Anfang vom Winter nicht darf übertreiben. Das heisst, er geht eher so ein bisschen auf die sichere Seite. Er geht nicht ans Limit. Weil, und ich begreife, das ist menschlich, er will können schlafen in dieser Nacht, oder?
Muss ich jetzt aber gleich sagen, Bernhard, in meinem letzten Jahr war der Abfahrtsauftakt auch in Biberkirch gewesen. Und dort ist es anders dahin gegangen. Und der Kurssetzer war auch der Hannes Trinkel gewesen. Mhm. Aber dann haben die Athleten ein gutes Abfahrtstraining können machen in Copper Mountain, wo etwa 50 Minuten entfernt ist von Biberkirch.
Ja, ja.
Und das ist das Jahr nicht richtig möglich gewesen, weil dort viel zu wenig Schnee gelegen ist, oder haben sie irgendetwas, was durch Ablecker von der Rennpiste haben sie trainiert und die Abfahrten, das war Fahrzeug von irgendwie 28 Sekunden. Und das könnte der entscheidende Punkt sein, dass der Trinkel gesagt hat, ein bisschen defensiv.
Ja, ich meine, wo kann man beurteilen, ob jetzt die Birds of Prey zu lieb war, zu einfach war, kannst du es eigentlich nur an einem Ort machen. Das ist bei den Sprüngen.
Ja.
Wenn Sprünge hoch und eine gewisse Distanz gehen, dann ist es auf einmal ganz verreckt. Mhm. Dann ist es richtig gut.
Ja.
Dann haben alle Leute an den Fingernägel verknagen. Dann kommt das echt gut. Und das Zweite ist, entscheidend ist, was ich für das Feedback bekomme von den Hauptdarstellern. Die Hauptdarsteller, die ihr Theater, ihre Show absolvieren tun. Die müssen ein bisschen dazu beitragen, dass das eben gleich gut ist. Oder? Vielleicht von den Sprüngen ein bisschen weg und sagen, hey, aber ich habe vergessen, was für die schwere Kurve in dieser Pizza-Arena oben dran gewesen sind. Und die sind das ja nicht einfach gewesen als andere.
Aber jetzt sind wir beim dritten Punkt. Du hast, gib dir absolut recht, einen Punkt hast du einfach vergessen. Die Übertragung, die Fernsehübertragung.
Ja, klar.
Und ich habe jenste gehört, die das daheim geschaut haben und haben gesagt, es ist wirklich langweilig gewesen. Oder der Steilhang, wo der Marco Odermatt so genial gefahren ist, das ist einfach nicht wirklich als Steilhang übergekommen.
Gut, ob die Steilheit dann wirklich überbringst, das ist eine zweite Frage, das wissen
wir. Ja, aber du hast ja noch einen Haufen entscheidende Szenen auf dieser Abfahrt, hast du das ja gar nicht
gesehen. Ja, ist klar. Ich bin auch sehr kritisch dem gegenüber und einfach im Wissen, dass wenn man halt natürlich ORF oder Schweizer Fernsehen in der Produktion sieht, da sind effektiv die ganz grossen Künstler.
Benny Giger auf SRF-Seite, Michi Köbler vom ORF.
Genau, ich rede von denen. Ja. Das sind ganz grosse Künstler und die können, die Kameraleute, die ja das können, die man von ihnen verlangt, können die schon so dirigieren, dass genau die Ausschnitte und die Momente haben. Ja. Aber schlimmer ist, ich habe zwei, drei Sachen, habe ich gemerkt, dass der Regisseur eigentlich auf einen falschen Knopf drückt hat. Und anstatt, dass man den Fahrer gesehen hat, ist irgendwann nur ein Netz oder eine Torflagge gesehen wie. Das sind Sachen, die nicht zum Entschuldigen sind. Da muss man einen gewissen Vorwurf machen, weil die Amerikaner können es ja auch. Die haben ja andere Sportarten, wo sie das gewaltig überbringen, Football oder ich weiss Gott nicht was, Golf oder
weiss Gott nicht was. Ja, aber offenbar der, der für Slow Motion verantwortlich war, der macht das ganze Jahr Baseball. Ist von der Bewegung ein bisschen eine andere Geschichte.
Ja.
Und der Regisseur oder ist offenbar, hat er seinen Hauptwohnsitz auf Hawaii.
Ja, genau. Für den ist natürlich
der alpinische Rennsport nicht unbedingt im Zentrum steht.
Der hat mit den Händchen auf Knöpfe gedrückt. Darum ist hinter der falsche Knopf.
Ja. Jetzt haben wir ja die Zentralvermarktung, oder? Von der FIS. Wäre doch jetzt eigentlich etwas, oder? Wo man müsste sagen, da müssen wir rein investieren.
Jetzt hast du mich ein bisschen überfragt. Ich weiss nicht, ob das heisst, dass dann die FIS auch die ganze Produktionen machen will, kann. Ob alle einverstanden sind, dass man das FIS das macht. Das heisst, da würde man ein ganzes Unternehmen auf die Beine stellen, das auf der ganzen Welt die Produktionen macht, aber also auch das Lauberhorn oder dann auch Kitzbühel und so weiter.
Gut,
Wahrscheinlichkeit, Möglichkeit, ja sehr Möglichkeit gut wäre oder? Natürlich, dass man sagt, okay, aus diesen grossen Fernsehanstalten nimmt man die Besten und die tut man in so ein Team einschaffen und dann machen die ganze Welt.
Yeah.
Wäre ideal, wäre absolut ideal. Ob das politisch, wirtschaftlich möglich ist, das weiss ich nicht.
Aber es müsste ja im Interesse sein, oder? Von den Herren Elias und Urs Lehmann. Weil das ist ja eigentlich das wichtigste Instrument, um dem Skirennsport, oder, die Reputation zu geben auf der ganzen Welt, die man anstrebt. Eine gute Fernsehübertragung.
Wo man auch verdient, oder? Ja.
Ja,
richtig.
Ja.
Richtig.
Weil mit solchen Bildern, die man jetzt hatte, würdest du in Amerika niemanden für den Skirennsport begeistern. Niemand Neues, behaupte ich.
Nein, ist klar. Ich komme ein bisschen zurück. Ich habe vorhin erwähnt, entscheidend ist die Sprünge. Also ich meine, wenn man am Golden Eagle Sprung 33 Meter springt, dann würde ich jetzt mal einmal sagen, würde die Odeon Co., wenn es eine das präsentieren in Zermatt im Training, sage ich, aber nein, wir haben die Welle springen üben, oder?
Mhm.
Das reicht nicht. Das reicht wirklich nicht. Im grossen Verständnis für Hannes, wo schlussendlich muss anstehen und sagen, das ist gut. Wir dürfen nie vergessen. Er segnet den Sprung, den Golden Eagle Sprung am letzten Tag vor dem Training ab.
Mhm.
Und dann hat er Korrekturmöglichkeit, aber er weiss immer noch nicht, wie schnell kommen denn die am Renntag? Verstehst du, das muss alles zusammen mit
gut, und das muss man ihm natürlich auch nochmal mildernde Umstände geben. Es hat zwei Training gegeben.
Yeah.
Brutale Neuschneeveranstaltungen, oder?
Ja. Genau. Ja, darum hätte ich eigentlich erwartet, dass er irgendwann nur, der hätte ja noch ein Tor können aufmachen können. Man könnte das S, die Schikane vor dem Sprung, die könnte man noch leicht öffnen, damit man vielleicht mit 3, 4, 5 km/h schneller auf den Sprung kommt. Und schon haben wir 10 Meter mehr.
Mhm.
Ich will einfach, damit mich die Leute verstehen. Ich will es nicht gefährlicher machen. Aber,
Abfahrt lebt auch vom Spektakel,
33 oder 43 Meter springt, er darf bei 43 Meter wirklich gar keine Fehler mehr machen, weil sonst landet er auf dem Buckel. Das ist klar.
Ich werde jetzt gleich noch etwas Positives, richtig Positives aus Schweizer Sicht aus dieser Abfahrt aufgreifen. Marco Odermatt, das haben wir gesagt, sensationeller Sieger. Franjo von Almen, der in Koper ein bisschen Verunsicherung gewirkt hat, wird viert, das ist auch in der Ordnung. Ein richtiges Highlight für mich aber auch der Nils Hintermann. Ich meine, er hat im Oktober 24 hat er die Krebsdiagnose bekommen, musste Chemo machen, bestrahlen und als ich ihn im Februar in Gran Montana gesehen habe, habe ich das Gefühl gehabt, in dem Zustand, wo er ist, das geht noch ewig, oder, bis er wieder im Weltcup mithalten kann. Dann hat er im Sommer in Chile und in Zermatt auf Pisten, die ihm eigentlich super liegen, hat er immer selber gesagt, er hat extrem viel Zeit verloren, keine Chance gegen Franjo von Alma und gegen Alex Simone. Und jetzt fährt er auf dieser gleich selektiven Birds of Prey in Top 20 vor dem Titelverteidiger Justin Murisier. Für mich schon sehr, sehr bemerkenswert. Für dich nicht?
Das, was du am Anfang gesagt hast, ja, dass er schneller fährt als Murisier, das ist für mich jetzt nicht so wahnsinnig.
Titelverteidiger auf der Birds
of Prey. Er ist nicht nur schneller gefahren, sondern Murisier ist einfach langsamer gefahren. Oder? Mhm. Das darf man nicht vergessen. Ja. Murisier ist immer ein bisschen, für mich vor allem auf der Abfahrt, ist ein Wundertüte.
Gut, er hat auch eine sehr schwierige Vorbereitung gehabt mit zwei Operationen. Bandscheibe und Knie.
Was aber ich will sagen, entscheidend ist, was der Nils im Kopf hat. Und das ist alles entscheidend. Obwohl es nicht so richtig rundgelaufen ist, er hat einfach nicht aufgehört daran glauben und hat nicht aufgehört weiterzuschaffen, vielleicht sogar mehr. Und jetzt kommt etwas, wo ich immer wieder bringe. Wir können im gleichen Moment auch den Kilde dazu nehmen. Mhm. Oder? Es gehört ins gleiche Thema rein. Mhm. Es ist wie Velofahren. Wenn du irgendeines gelernt hast, Velofahren, dann kannst du das nicht mehr verlernen. Mhm. Du hast es einfach, du kannst es. Und damit meine ich einfach die Qualitäten, das Talent, das du hast zum Skifahren, die Verbindung zum Tempo, zu der Technik, zum Element Schnee und alles, das nimmt dir niemand weg. Mhm. Und das geht auch nicht in einem Jahr verloren, sondern das ist einfach immer da. Das heisst nicht, dass hinten dran eine grandiose Leistung muss sein, aber ich bin nicht so wahnsinnig überrascht, dass es läuft. Mhm. Und ich glaube trotz allem, dass wenn es an einem Ort am einfachsten, also einfach in Schluss und Anführungs- und Schlusszeichen, ist, dann ist es in der Abfahrt. Mhm.
Weil du dort mehr mit deinem Engagement, mit deinem Mut oder, genau, kannst rausholen, du, wenn du einen Slalom fahren.
Ja, ich meine, allein schon im Biberkrieg da oben anstossen, 5 Schlitzschritte in die Hocke gehen und warten, bis die ersten 25 Sekunden vorbei sind. Jetzt bist du entweder dabei oder hast du Sekunden im Knick. Mhm. Und keiner kann dir sagen, warum. Mhm. Das kannst, das ist da oder das ist einfach nicht da.
Mhm. Jetzt hat aber dort der Nils Hintermann in dem Stück, das du jetzt gerade beschrieben hast, den Zunk gezogen am Abend vorher, weil er die Startnummer 1 gezogen hat, oder, in dem Neuschneerennen, hat er dort irgendwas, wo durch 6-7 Zehntel verloren, einen Abschnitt, oder, auf der Birds of Prey, wo er sonst immer am schnellsten war. Also, wenn man jetzt noch die 6-7 Zehntel, wenn man die abzieht, dann ist er in der Top 10, oder?
Ja. Was absolut möglich ist. Ja. Absolut möglich ist. Ich glaube, die Frage ist natürlich schon, wie es denn funktioniert in Kitzbühel, wie es funktioniert in Bormio dann schlussendlich dann im Februar. Mhm. Ich glaube eher, dass es sehr gut wird funktionieren am Lauberhorn.
Gut, und jetzt kommt einfach mal Gröden, oder? Eine Piste, wo ihm ja auch sehr, sehr starke Gleiter entgegenkommt. Jetzt müssen wir aber natürlich noch über den Super-G reden, von Beaver Creek mit dem Sieger Vince Kriechmeier. Ich glaube, da sind wir uns einig. Unabhängig von den Bedingungen oder gerade unter diesen Bedingungen sensationelle Leistung gewesen.
Kein Wenn und Aber. Kriechmeier ist für mich ein bisschen überraschend, weil ich glaube, so ein bisschen vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren, hat man das Gefühl gehabt, ja, der Stern, der erlässt dann demnächst einig.
Gut, aber ist letztes Jahr wieder Vize-Weltmeister geworden in der Abfahrt.
Nein, ich rede nicht von dem, vor der Weltmeisterschaft, oder?
Ja.
Es zeigt wieder einmal mehr, was für ein grandioser Skifahrer ist. Übrigens ist er mir aufgefallen in Sölden im Riesenslalom. Nicht Weltklasse, aber er ist dabei, qualifiziert. Das heisst, er hat anscheinend, nehme ich jetzt einmal an, sehr stark an seiner Grundtechnik geschaffen. Mhm. Technisch, viel Riesenslalom trainiert und das Resultat ist der Super-G.
Mit dem Andy Evers, oder, seinem neuen Trainer, oder, wo früher einmal beim Hermann Meyer ist tätig war, später dann auch bei uns bei Swischi, wo es Beat Feutz hat einen Serientäter gemacht. Er seit...
Serie.
Ja, ist ja so, oder? Der Feuz ist vorher einer gewesen. Der Feuz ist ja vorher einer gewesen, oder? Wo so jedes dritte, vierte Rennen, oder? Ist richtig gut gefahren. Und der Evers eben nachher konstant Serietäter, oder? Er seit eben der Evers seit dem letzten Frühling Abfahrtstrainer wieder bei den Österreichern. Aber eben, jetzt zu diesen Bedingungen, bei diesem Super-G, es hat zum Teil extrem stark geschneit, praktisch eine inexistente Sicht, Bodensicht, brutal Blasen. Die Schweizer Trainer, also Helmut Krug, oder, der gesagt hat, Trainer von Marc Odermatt, wenn man das ganze Jahr bei der FIS über Sicherheit diskutiert, darüber nachdenkt, wie man die Sicherheit kann verbessern kann, und dann lassen wir die Athleten, gerade bei der Start, zwischen der Startnummer 25 und 30, bei so gefährlichen Pisten, Bedingungen auf Pisten, dann führe ich das den ganzen Sicherheitsgedanken ad absurdum. Wie siehst du es? Hätte man müssen abbrechen? Nach dem Sturz von Franjo von Almen, muss ich ja noch sagen.
Ich bin nicht auf der Piste gestanden. Ja. Ich kann nicht Detail diskutieren. Ich habe das auch ein bisschen allgemein. Ich habe vorher in unserem Gespräch einmal gesagt, dass die Hauptdarsteller von dieser Show, und ich sage jetzt einfach eine Show von dem Event oder was auch immer, auch mitverantwortlich sind, ob etwas gut oder etwas nicht gut ist. Die Problematik, die wir haben, ist, der Skisport findet draussen statt. Sobald man sagt, er findet draussen statt, muss man in einem gewissen Sinn auch akzeptieren, dass es zum Beispiel nicht alle die gleichen Bedingungen haben. Mhm. Das muss man akzeptieren. Mhm. Wenn ich mich richtig mal erinnere, der Odi hat gesagt, doch, das ist okay gewesen.
Zu seinem Zeitpunkt. Ja. Zum Zeitpunkt von seinem Start war es vertretbar gewesen, oder?
Genau.
Ja.
Jetzt ist für mich irgendwie logisch, dass, und das ist ein wichtiger Punkt, sofern die Sicherheit gewährleistet ist. Was heisst die Sicherheit? Wenn es auf dieser Super-G-Piste Löcher gehabt hat, die oftmals entstanden sind, wo nicht greifbar sind, wo man auch nicht gesehen hat, dann kann das gefährlich werden. Wir sind doch immerhin, wir kommen mit einem Tempo um die 100 rum, was Gott was, dann kann es gefährlich werden. Und dann muss ich sagen, dann muss man sich überlegen, da darf man nicht sagen, wir haben schon 25 Tonnen, jetzt tun wir die anderen auch noch abdrücken. Aber, und das ist noch schwierig zu verstehen, wenn es zwar schlechte Verhältnisse sind, die Sicht ist noch schlechter geworden. Es hat zwischen ihnen auch ein bisschen geschnitten, weil es ist ja doch ein relativ langer Unterbruch gewesen. Und man sich dann überlegt, dürfen wir jetzt das nur fahren lassen? Oder ist das nicht mehr fair für alle? Dann bin ich der Meinung, dass man es einem Event zu lieb auch muss fahren lassen. Weil man müssen die ersten 30 Tonnen haben, dass es zählt.
Mhm.
Oder das ist irgendwie vom Reglement her. Also noch einmal, damit es klar ist. Mhm. Wenn die Leute, und es sind ja auf der Piste, sind verteilt an allen Ecken, sind Jurymitglieder plus Trainer.
Mhm.
Und die haben alle ein Funkgerät. Und wenn einer von diesen Trainern, der in der Jury mitschaffen tut, wie dort tut ja seine Trainerkollegen abrufen, wie sieht es aus?
Mhm.
Wenn dort eine Mehrheit kommt, die sagt, nein, man kann nicht mehr fahren, dann wird das Rennen nicht weitergefahren.
Mhm.
Aber wenn das nicht stattfindet, dann heisst es automatisch, wir glauben, dass es zwar nicht mehr für alle fair ist, aber wenn ist das schon? Gerade in einem Super-G, was heisst fair? Nummer 1, Nummer 25, eine Wolke da, eine Wolke nicht da. Also muss man ein bisschen hart sein und den Sport so akzeptieren, wie er ist.
Was ich spannend finde, der Franjo von Almen, der mit Startnummer 14 stürzt, wo der Tom Stauffer sagt, er hätte in dieser Phase die mit Abstand schlechtesten Verhältnisse gehabt.
Was heisst schlechte Verhältnisse? Schlechte Sicht.
Schlechte Sicht, starker Wind, oder?
Ja.
Und dann kommt der Rennchef von der Firma Heet, dem Franjo von Almen und dem Vincent Kriechmeier, sein Ausrüster, der nachher sagt, ja, man muss halt als Rennfahrer nicht immer das Gefühl haben, dass es nur dann gut ist, wenn man Vollgas geben kann.
Mhm.
Man muss auch mal das akzeptieren, wenn man nicht Vollgas geben kann, wo der Tom Stauffer aber nachher sagt, ja, aber ich habe doch von einem Franjo von Almen, wo ein absolutes Rennpferd ist, nicht verlangen, dass er dosiert. Hätte der Bernhard Russi in der Situation von Franjo von Almen in Beaverkrieg zum Start raus können gehen und nachher dosieren?
Ja, ohne Problem, weil ich genau gewusst hätte, dass ich nie so schnell würde sein würde. Nein, Spass beiseite. Der Tom Stauffer kann ihm nicht sagen, du musst rausnehmen, aber du Tom Stauffer kann sagen, hey, du musst dir bewusst sein, sicher, das ist ja nicht mehr so gut wie beim Eis. Fertig, Schluss.
Ja.
Tu, was du zu Gefühl hast, und du musst die Augen aufmachen. Und das ist eine gewisse Verantwortung. Jetzt sagen wir, der Franjo ist in seiner Karriere ja noch jung. Ich will nicht sagen unerfahren, das stimmt nicht. Der hat genug Erfahrung. Aber ich müsste es den Sturz eigentlich noch ganz genau analysieren. Es ist, glaube ich, nicht ein Sturz gewesen, der wegen dem Windstand gekommen ist. Es ist halt einfach ein Kantenfehler gewesen, oder wo immer wieder passieren kann. Oder?
Gut, da kann man sich nachher fragen, wo steht der Sturz an? Oder macht er den Fehler, weil er nichts sieht?
Ja, aber wenn er nicht sieht, dann kannst du halt einfach nicht mehr Druck machen, sondern dann musst du halt Druck und der Nächste musst du halt leicht verzögern oder vielleicht ein bisschen früher andrehen und leicht reinrutschen, warten, bis du es wieder hast. Also, ich glaube, zu fahren bei schlechten Verhältnissen ist auch eine Aufgabe von einem Skirennfahrer.
Mhm.
Ist eine Aufgabe.
Mhm.
Vielleicht ist es ein bisschen anders, wenn die Olympiamedaille drunter wartet, dann sagst du, blase dir mir in die Schuhe. Es ist nicht meine Aufgabe, ich gehe voll und wenn es mir rausknallt, knallt es mir raus. Aber wenn du im ersten Speed-Event der Saison, wo lange Saison hinten nachkommt, dann dürftest du da und dort vielleicht die 2-3 Zehntel einkaufen.
Spannend, was du angesprochen hast jetzt gerade, weil jetzt kommen mir gerade die Worte von Marco Koller in Sinn. Nach dem ersten, auch sehr umstrittenen Abfahrtstraining in Biberkrieg, wo er sagt, ja, weisst, jetzt haben wir den ganzen Sommer, oder, bei sensationellen Verhältnissen, oder, können trainieren. Vielleicht haben wir zu gut trainiert, oder, für eben, wenn dann solche Sachen kommen.
Ja, du trainierst dann gut, wenn 3-4 Tage nachher, wenn gutes Wetter ist, und der 5. Tag schlecht ist, dann musst du im schlechten Wetter nicht noch einmal rauf, oder?
Ja.
Das ist schon,
das müssen wir eben genau drum, oder?
Ja, du hast absolut recht. Also, ich denke da vor allem zum Beispiel an unsere Slalom-Spezialisten, oder? Die Spezialtraining haben. Mit ganz kleinen Grüppli. 3-4 Maximum. Hier hat sogar nur einen allein. Eine Piste den ganzen Tag oder eine ganze Woche. Frage ich mich ab und zu. Gut, Grundtechnik kannst du das feilen. Du kannst natürlich besser dich auf Technik konzentrieren, wenn du nicht musst auf die Piste schauen. Aber schlussendlich für das Rennen selber ist das andere Training, wo halt einfach grössere Gruppen sind und wo es halt ein bisschen Schläge gibt, genau wie in den Rennen auch ist es besser. Und, wie du richtig vermutest, unter Umständen eben auch bei einer schlechten Sicht oder einer schlechteren Sicht in Zermatt da oben halt das Training durchlassen.
Mhm.
Im Wissen, dass man nicht überall in der optimalen 60 cm hohen Hocke fahren kann.
Bei guten Verhältnissen, Mensch bis Sonne, ist der Riesenslalom noch gestartet worden in Biberkrieg mit dem Sieg von Marc Odermatt. Aber im zweiten Lauf, er ist mit 1,31 Sekunden Vorsprung auf Alex Wienatzer gestartet und hätte noch gerade 23 Hundertstel können retten, oder?
Weißt du was? Ich habe eine andere Frage erwartet von dir. Ich habe das Gefühl gehabt, jetzt kommt dann die Frage, weil es ist die beste Leistung gewesen bei Wirklichkeit.
Nein, das habe ich nicht.
Weißt du was?
Ja.
Der zweite Lauf von Marco.
Ja.
Das ist ein Champion.
Mhm.
Das ist ein Champion im Wissen. Ich habe einen gewissen Vorsprung.
Mhm.
Ich würde Zeit verlieren.
Mhm.
Ich muss aber irgendwie mein Budget so machen, dass es muss länger. Und es muss nur mit einem Hundertstel länger, dass es jetzt, was, 23 Hundertstel?
23 Hundertstel, ja.
Gelenkt hat, ist für mich ein Beweis, was für eine gewaltige innere Uhr er hat.
Mhm. Aber er hat nicht gewusst, dass er wie Natzer führt. Er hat ja damit gerechnet, dass Braten oder Christoffersen nach dem ersten Lauf sie zweit und dritt waren, beide zwei waren zeitgleich, mit 86 Hundertstel. Er hat das Gefühl gehabt, dass einer von diesen zwei nicht führen liegt. Also, dass er nur 9 Zehntel Spatzung hat.
Ja, aber 9 Zehntel ist eine Sekunde. Gell?
Ja.
Trennfahrer tun ja so.
Ja, ja.
Trennfahrer tun nicht 9 Zehntel denken, sondern die denken eine halbe Sekunde, eine Sekunde oder ganz knapp.
Ja.
Also, die Sekunde Vorsprung, die muss er runterbringen, oder?
Ja.
Gut, das hat er nicht gelangt.
Nein, das hätte er eben nicht gelangt, oder?
Widersprüchlich.
Aber es ist gleich, oder?
Im Prinzip ist
eine geniale Leistung, oder?
Ja. Ich meine, es ist ja, er hat ja ein paar Hürden müssen nehmen, also mit dem Riesenslalom, den er das letzte Jahr geboten hat. Und jetzt noch einmal, also.
Er ist nie besser als 27 war bei dem Riesenslalom in Beaver Creek. Das muss man sagen, gut. Er ist viermal gestartet. Oder?
Gut.
Ja. Nein, aber gleich, oder? Zweimal, wo er in der absoluten Blust schon war von seiner Karriere. Aber das kommt ja mental auch dazu.
Wenn er den ersten Lauf abdrückt, das ist wirklich gewaltig. Das ist hohe Schule gewesen.
Ja.
Genau. Frage mich dann halt einfach, ja, wo sind sie denn, die anderen? Mhm. Wo ist denn da
letztes die? Jahr, oder, haben wir ja die Norweger nach Sölden so hoch gelobt, oder? Nach ihrem. Also 1, 2 und 3 haben es gehabt. Und
der andere ist auch ein Norweger.
Nein, der ist 4 gewesen.
Ah, der ist 4 gewesen. Okay,
der Pinheiro,
also oder? Der andere, Pinheiro, oder?
Ja, genau.
Der ist für mich immer ein Norweger, wenn 3 schon da sind von Norwegen, dann kommt er als 4.
Ja.
Wenn aber keiner rum ist, dann ist er für mich kein Norweger.
Dann ist er ein Brasilianer, oder? Jetzt ist er ja 4 gewesen, oder? In Beaver Creek und der Christoffersen 2. Gut, es fällt mir natürlich der Steen Olsen, der letztes Jahr Sölden gewonnen hat.
Ja.
Der fällt die ganze Saison aus. Der Haugan, der McGrath, der hat einen brutalen Speed, aber bringt selten ab. Ja. Und man muss natürlich schon sagen, er hat jetzt nicht eine günstige Nummer gehabt im Bibelkrieg. Ja, oder er hat, glaube ich, irgendwas durch das 14, 15
und,
gehabt.
Und das von diesen grossen Gegnern, und Christoffersen darf man einfach nicht vergessen, Braten klar, die haben ja jetzt nicht das ideale Gelände im Bibelkrieg für sich.
Ja.
Würde ich jetzt mal einmal sagen.
Ja.
Schauen wir, was in Val d'Isère passiert. Mhm. Oder? Dann fällt die Zickzack-Fahrerei fällt dann aufs Mal an. Mhm. Das ist dann eher zugeschnitten auf einen Christoffersen und
auf einen Braten, oder?
Aber eben auch auf einen Odi, weil er hat dann dort seine Riesenslalom-Technik auspacken, die kein anderer hat. Entscheidend seine verkürzten Radio, die er macht. Er ist ja der Einzige, der wirklich reinspringt.
Mhm.
Das können andere auch probieren, dass sie mit dem Sprung in die nächste Kurve, sagen wir, einen halben Meter oder einen Meter Radius gewonnen haben. Nur, die perfekte Landung anzubringen, die Soft Landing, dass das weiche Landen, damit der Ski sofort wieder greift, das kann nur er.
Das ist jetzt brutal. Ich bin absolut beeindruckt von deiner Wortwahl. Das kann er.
Ja, das kann er, ja.
Und ich möchte dich daran erinnern, dass im Odermatt letztes Jahr in Val d'Isère ja ein ähnliches Meisterstück gelungen ist, bezüglich Verwalten im zweiten Lauf, wie jetzt in Beaver Creek, oder? Wo es immer dunkler ist worden, oder? Und das ist, glaube ich, auch, oder? Mit über einer Sekunde, Vorsprung ist er in den zweiten Lauf und hat dann noch 7 oder 8 gehabt.
Wenn du das sagst, wird das schon so gewesen sein. Ich bin kein Lexikon in dieser Beziehung.
Was du aber bist, definitiv ein Mann mit einem unglaublich guten Auge, einem unglaublich guten Scheissgeld bist du. Und darum nimmt es mich schon noch Wunder. Wer ist für dich so in diesem Beaver Creek oder auf der ganzen Nordamerika-Tour jetzt von der jungen Abteilung die Entdeckung gewesen?
Einfach zum Probieren zu erklären, was mich begeistert. Das ist nicht die Zeit am Ziel, die entscheidend ist. Die ist schon auch wichtig, oder? Aber es ist die Art und Weise, wie einer fährt. Mhm. Und da ist einer am Start, ich weiss nicht mehr, der Lenz Heichler. Mhm. 36? Startnummer, irgendeiner Art.
30er Region.
Und dann schaue ich das Rennen und dann fahre ich beim 27, 28, 29 schon langsam auf ein bisschen müde werden und ja, okay, das ist jetzt so und einfach so, das ist die Art und Weise, wie man jetzt fährt. Und hinten nachher kommen dann auch wieder die, und zwischen denen kommt einer, der einfach so mit frischem Mut, mit einer gewissen Aggressivität, Risikobereitschaft, das ist ja dann automatisch das Resultat davon, und fährt so frisch, und wie wenn's einfach nur ein Sonntagrennerli wäre, daheim, fährt er da oben runter, also fräst er da oben runter.
Und das
hat mich extrem, extrem begeistert. Ehrenwort. Und er hat es im zweiten Lauf noch einmal können bringen. Vielleicht nicht ganz so sauber, wie er sich das vorgestellt hat, weil mit den Nummern, die er dort hatte, hat er noch einen Zacken mehr. Aber
Einfahrt in der Fläche, oder, wo er kurz nicht sauber auf den Ski steht, oder, und nachher dreht es ein bisschen ab und darum verliert er in der Fläche etwa 6 Zentel.
Ja.
Damit er wäre,
damit,
oder?
Damit er das
wäre er
nicht,
in der Top 10.
Ja, aber damit ihm das nicht passiert, hat er oben müssen Reserven einbauen. Folgedessen wäre er in der Zwischenzeit ein bisschen weiter zurück gewesen, als mir es das ist jetzt.
Das kann doch ein junger, erfrischender Fahrer, den du jetzt gerade gelohnt hast für das, baut doch nicht Reserven ein.
Ja, vor einem Flachstück doch. Also im Riesenland gehört das natürlich dazu. Du kannst nicht alle Tore genau gleich anschneiden, wie du zum Beispiel im ersten Steilhang machst. Im ersten Steilhang hast du, hey, ich gehe einfach und wenn ich einen stief bin, hole ich das nachher wieder auf.
Ja.
Das kannst du vor dieser Fläche, vor dem Golden Eagle, kannst du das nicht machen. Dann bist du verloren. Ist doch herrlich. Am Abend kommt ja dann die Bilanz, oder? Ja, ich hätte nur schneller können, aber er hat seine Weltcup-Punkte im Trockenen, er hat sein Resultat im Trockenen und er schaut auf die Rangliste und sieht, ich bin ja schneller gewesen als der Sieger im zweiten Lauf.
Genau, das bessere Laufzeit als der Marc Odermatt.
Ja. Also und? Das haben wir wirklich, das ist erfrischend gewesen.
Und vor allem ist ja das bemerkenswert, wie er gefahren ist, wenn man bedenkt, dass er Sölden ausgeschieden ist, Copper Mountain im Riesenslalom ausgeschieden ist, bei einem, wo man schon oder als nächster Superstar gehandelt hat, das ist mental eine brutale Belastung.
Er sagt sich, da könnt ihr mich handeln, wie ihr wollt.
Bist du sicher, dass er so...
Ich weiss, ich habe mit ihm über das nicht geredet, aber ich nehme an, er sagt, hey, ich weiss, was ich kann, und er wird wieder ausscheiden mit dieser Art und Weise. Also kannst du nicht so ins Zeug hineingehen, das geht nicht. Das geht nicht auf. Du musst eine andere Taktik anwenden. Aber ich finde das, erfrischend, ich finde das super gut. Kommt mir einfach gerade so, klick in sie. Weisst, wie oft der Marcel Hischer ausgeschieden ist, bevor er wirklich in die Weltspitze kam. Also unzählige Mal. Er hat, glaube ich, Ausfallquoten gehabt. Ja gut, vor allem im Slalom natürlich, weniger im Riesenslalom. Aber eingefädelt noch und noch, 50%, oder?
Ja, aber er ist schon relativ zügig.
Durch die Schule zügig, muss man durch.
Ist schon relativ zügig in der Top 3 gesehen, zuerst mal. Das sollte man ja nicht vergessen. Gibt es eine weibliche Antwort auf einen Lenz Hechler für dich? Frauen,
ja,
oder? Wo
nicht ganz genau gleich. Das ist so typisch. Der Mann hat mich durch seine Aggressivität beeindruckt. Bei den Frauen ist es mehr die filigrane Fahrweise, das Tänzerische, die Saupiller.
Freiburgerin, oder?
Ich muss ehrlich sagen, habe sie zuerst mal gesehen fahren. Also, vielleicht habe ich sie auch schon gesehen fahren, aber es ist mir noch nie so richtig bewusst worden. Aber die
Reinhard, lieber Freund, du bist doch als Blick angestellt, du bist auch Blickleser. Und mein Kollege, der Frauen betreut, Matthias Germann, oder, hat die Saupiller schon ganz früher scoutet.
Ja, das ist klar. Das lese ich auch. Nur, was du Alex geschrieben wird, weißt du, nimmt alles auf. Und so. Und nachher kann man es wieder korrigieren und so weiter. Ja. Aber richtig gesehen mit meinen Augen, in einem wichtigen Rennen, wie das heisst, war für sie, Kompliment. Das ist richtig gut gewesen. Da ist eine saubere Technik dahinter. Eine gewisse Aggressivität, die sie braucht im Riesenslalom. Hat mich genauso beeindruckt wie der Lenz Hechler. Einfach ein bisschen auf eine andere Art und Weise.
Also würdest du jetzt auch schon so weit gehen, wie ich auch bei uns gelesen habe, dass wir die Lara gut beraten, dass wir die gar nicht mehr brauchen?
Nein.
Im Riesenslalom?
Nein, bitte nicht. Nein, das ist dann zu einfach. Das ist dann zu einfach. Klar kann man jetzt sagen, sie haben ein paar ihre Punkte geholt, haben ihre Resultate gefahren. Die Kamiras ist besser gewesen, als sie sich selber das zutraut hat. Da komme ich nicht
was
so richtig.
Was ich nicht verstehe, weil ich meine, nicht die, so hat Jahr, die hat letztes Jahr gewonnen.
Ja, ich komme nicht so richtig
in Kanada.
Aber da reden wir sehr oft auch von Gesundheit und von Verletzungen und von Schmerzen und so weiter. Das ist alles okay. Aber dann frage ich mich dann nachher, ja, Gupfertori, wie kannst du denn Top 4 auf der Welt sein, mit zu wenig Training, mit Schmerzen, mit Problemen und so weiter. Ich weiss nicht, ob man das immer ins richtige Licht bringt, oder? Vielleicht ist das vielleicht hier zu extrem übergebracht. Ich kenne ihre eigenen Worte auch nicht ganz genau. Also da müssen wir schon mit ihr an den Tisch sitzen und sagen, hey, wie ist es ganz dort genau?
Davon aus, dass mein Kollege Matthias Görmann sie sehr, sehr seriös zitiert.
Nein, ich sage nicht wegen seriös, ja. aber zwischen etwas und Zuhören und nachher ja. das auch richtig werten, das ist hinterher nicht so einfach.
Ich habe generell ein bisschen das Gefühl, oder, dass man sich in unserer Frauenmannschaft mit zu wenig zufrieden gibt. Also ich meine, wir sind die Ski-Nation Nummer 1. Und ich habe jetzt in diesem Winter habe ich auf Frauenseite den ganz grossen Kracher noch nicht erlebt. Und wenn ich gehört habe in der Saisonvorbereitung, wie stark dass die Wendy Holden erfährt. Und jetzt hat sie praktisch jedem Slalom oder über 1,5 bis 2 Sekunden verloren.
Ja, hat aber gute Läufe gezeigt, oder? Also doch, die ersten Läufe sind ja zum Teil gut gewesen.
Ja, ja.
Und dass sie es im zweiten Lauf nicht mehr runtergebracht hat, ich weiss halt auch nicht, was es ist. Aber noch einmal, auf wer hätten wir denn können, oder haben wir können hoffen, dass es irgendwie Podest oder Sieg gibt?
Also
das ist
normal,
gut, ganz klar.
Ja.
Das ist Corinne Sutter, die noch nicht drangekommen ist.
Und jetzt verletzt ist, oder?
Auch verletzt, müssen wir wieder warten. Ja. Dann kommt die Wendy, die ist eigentlich, wenn ich jetzt mich richtig mal erinnere, in der Slalom hat sie mitgespielt, hat sie bei der grossen Giga mitgespielt, ist dabei gewesen.
Ja. Oder? Also, einfach immer 2 Sekunden etwa auf die Schifferin.
Ja, im zweiten Lauf vor allem, oder? Aber im ersten Lauf ist sie schon näher gewesen, gell?
In Copper Mountain, oder? Genau. Ist sie 13 Flora genau. dran.
Und dann ist Gami Rast. Und dann ist ja nichts anderes. Also, ich meine, das sind jetzt einfach auch Platzfahrerinnen, wo wir müssen Geduld haben. Klar, man muss Geduld haben, weil wenn sie da sind, von dort aus ist dann schnell mal einer nach ganz vorne.
Also ich komme jetzt vor allem auf deine Urner Landsfrauen, oder? Christen und Daniot. Christen ist irgendwie in Copper Mountain nach dem ersten Lauf in der Top 15. Geht nachher weit hinterher. Daniot oder fährt nachher in die 20 rein. Klar, die war oft verletzt gewesen. Aber seit Jahren reden wir von dieser Christen und von dieser Daniot. Und der absolute Heuler habe ich von denen noch nie gesehen.
Nein, das haben wir noch nicht gesehen. Das ist ganz klar. Das haben wir noch nicht gesehen.
Immer das Alibi oder ja, so oft verletzt gewesen.
Eben. Ja, das ist ein Fakt, der da ist, aber das sollte man nicht immer wieder bringen. Ja. Das ist auch ganz klar. Ja. Ich glaube, dass sie, die zwei, also Tallinn und Delian, eine andere Situation sind. Tallinn muss den Boden finden. Und den Boden findest du nur, wenn du dich qualifizierst. Für den zweiten Lauf, was sie gemacht hat, und im zweiten Lauf halt sagen, und jetzt nicht noch alles verteufeln. Das ist ein bisschen, nehme ich an, das ist die Situation. Bei der Elian ist es, Christen, ist es ein bisschen anders. Die hat höher oben geschnuppert, das letzte Jahr, hat es einfach im entscheidenden Moment nicht runtergebracht, aber weiss, dass sie richtig aggressiv schnell kann ziehen. Also, weißt du, so, mit einer aggressiven Fahrweise viel riskieren. Und das hat sie jetzt im zweiten Lauf halt gemacht und probiert, ist nicht ganz aufgegangen, immerhin. Und da muss ich ihr ein Kränzchen widmen. Mit dieser aggressiven Fahrweise, mit dem Riesenbock, dann trotzdem noch ins Ziel kommen, das musst du eben auch können, oder? Mhm. Dann musst du wissen, jetzt habe ich den Bock geschossen, jetzt muss ich wieder ganz normal weiterfahren und nicht wollen aufholen. Weil, was du verloren hast, kannst du nicht aufholen, das ist weg. Mhm. Ich glaube, dass wir von beiden, jetzt müssen wir eigentlich schauen, wo wir die Latte setzen, von beiden Top-10-Resultate können erwarten. Es kommt immer auch darauf an, was lönt dir die Gegnerinnen zu? Wie Menge geht raus, oder? Dann bist du schon qualifiziert, dann hast du oftmals eine super Startnummer 2, 3, 4 und bist mit 1,7 Sekunden Rückstand 28. Dann ist ein Top-10-Resultat bei beiden möglich.
Wer mir extrem imponiert, muss ich sagen, ist die Julia Scheib. Die Art und Weise, wie die Rissenslalom fahren.
Wir kommen immer auf die Art und Weise. Es ist nicht nur die Zeit, die zählt, sondern wie tut jemand. Ja. Sie ist auch so ein bisschen eine Tänzerin. Sie könnte eine Eiskunstläuferin sein, oder?
Ja. Nur mit dem Unterschied zu einer Eiskunstläuferin tut sie nicht für die Galerie lächeln. Oder? Die siehst praktisch nie lachen. Und jetzt gibt es ja auch wiederum viele, wie es dann beim Carlo Janka war, der gesagt hat, ja, aber da müsste doch jetzt einmal ein PR-Berater, müsste doch der sagen.
Nein, ja, nicht.
Wäre doch Horror,
nicht,
oder?
Bitte los ein.
Wir wollen doch authentische Leute, oder?
Wir haben ja für Aliakol auch kein BR-Theater wollen. Also, ja. Nein, das muss man allen für ein Dänemark auch nicht.
Ja.
Oder?
Ja.
Das finde ich eben gut. Ich finde das eben gut, in ihre eigene Persönlichkeit, ihrer Persönlichkeit treu bleiben und so sein, wie man selber ist.
Mhm. Zum Abschluss von diesem Frauenblock sagen wir gleich noch.
Frauenblock?
Frauenblock.
Ah, Entschuldigung, ich habe falsch verstanden.
Dass du an Bock denkst, oder? Das ist völlig nachvollziehbar. Frauenblock.
Ja, okay, gut.
Lara, gut. Meine, du hast ja mal ein ziemlich enges Verhältnis gehabt zu ihr. Ihr habt zusammen Werbung gemacht. Hast du ja mal telefoniert mit ihr seit dieser Verletzung?
Nein, habe ich nicht. Und ich muss auch nicht mit ihr telefonieren, weil, weißt du, zum mit jemandem zu reden, wenn es nicht gut geht oder auch wenn es gut geht, brauchst du regelmäßigen Kontakt. Alles andere, da reichen Telefonnummern nicht. Mhm. Oh, ich hätte die, ich könnte es, mache ich nicht. Ne? Mhm. Aber vielleicht trifft man sich sonst einig und dann kann man alles zusammen aufarbeiten und dann kann man auch darüber reden. Kann ich mit ihr sehr gut.
Mhm.
Ich weiss nicht. Ich hoffe und ich bin eigentlich fast überzeugt, dass sie in Montana Grand am Start sein wird.
Aber die hört so nicht auf. Oder es wäre überraschend, wenn sie, so wie sie ist, so wie sie tickt, jetzt würde sagen, okay, das ist es wirklich gewesen. Das wäre für mich überraschend.
Wenn sie jetzt, sagen wir, schon im ersten Rennen, sagen wir, wenn es das nicht so rund gelaufen wäre, wenn das schlecht gelaufen wäre, wenn das irgendwie 13., 14. Oder 15. oder gerumpelt und nicht gutes Gefühl und so. Aber das ist überhaupt nicht der Fall gewesen. Mhm. Sie ist in dem Moment ausgeschieden oder hat sich verletzt, wo sie wirklich absolut die Weltspitze ist. Mhm. Und das bleibt hängen. Das ist in dir drin. Und ich möchte es gönnen, wenn sie über den kleinen Schatten springt. Gut, sie hat gesagt, ich will zurück ins Privatleben, ich will etwas anderes. Auch das verstehe ich. Wie die meisten vergessen allzu oft, dass man zwar eine Karriere hat von was, 15 Jahren, aber dann kommen da Haufen Jahre mehr.
Mhm.
Und die sind dann verdammt wichtig, vielleicht sogar wichtiger und vielleicht braucht man dort sogar mehr Energie als in einer Skifahrerkarriere. Aber ein Jahr mehr oder weniger. Ich möchte das gönnen, wenn sie es macht. Und ich finde es natürlich für uns, für die Schweiz auch gut. Oder? Weil, ja, sie ist das Thema, das wir hatten, Kilde, Nils Hintermann, all die Leute, die so gut sind, die kannst du ein Jahr aussetzen. Also, du hast wieder dort anfangen, wo du gewesen bist.
Ja, gut. Und sie ist ja schon öfters oder, nach Verletzungen zurückgekommen und ist ja gerade wieder voll da gewesen. Ich wollte noch schnell mit dir ein bisschen über deine Aktivzeit in Nordamerika reden. Ihr seid ja, glaub, immer, nicht Anfang Saison, aber im Frühling, oder? Seid ihr meistens dort drinnen
gewesen? Ja, genau. Ja. Amerika-Rennen sind immer am Schluss der Saison gewesen.
Und oft war ja das Weltcup-Final dort gewesen.
Auch.
Und ich habe mal gehört, dass dort, glaub, die meisten Skifahrer-Babys entstanden. Dass sich dort, in Amerika zu deiner Zeit die meisten Rennfahrer.
Also ich habe diesbezüglich noch keinen Bericht bekommen, nichts. Ich weiss von dem nichts.
Ich habe aber in Beaver Creek ein Mädchen gesehen, das die brutal gleichen hat. Also stimmt das nicht?
Nein, das stimmt. Das glaube ich nicht.
Gleich, was ist so das Verrückteste, was du dort erlebt hast? Ich meine, das ist ja zu dieser Zeit, ist auf Amerika gar noch mehr ein Abenteuer gewesen, als das in der heutigen Zeit ist, wo schon praktisch jeder Mal dort drinnen war.
Weißt du, es ist wie ein Militärdienst, oder? Es sind ja nicht die schönen Sachen, die man erzählt, sondern es sind die schwierigeren Sachen. Weltcup-Finale in Lake Tahoe, Riesenslalom. Vor dem Riesenslalom habe ich einem Schweizer meine Skijacke verkauft. Für $100, also die Swiss-Ski-Skijacke, weil ich brauche, schön Wetter gewesen, brauche ich nach dem Rennen, habe ich gefragt, du gibst mir die, haben gesagt, ja, $100, habe die verkauft.
Also das war ein Fan gewesen?
Das war ein Fan gewesen, ja.
Ein ausgewanderter Schweizer am Lake Tahoe.
Lake Tahoe sind immer all die Auslandschweizer sind dann dort gewesen. Genau. Der ganze Schweizer.
Vor allem Muttertaler hat es dort
Schweizer
Quertres, oder?
Riesenslalom, wie du dir kannst vorstellen, legt Haar verdammt steil und für mich chancenlos. Dritte Tor raus, oben runtergefahren, Startnummer um den Bauch, unten ins Auto gestiegen, zurück zum Hotel gefahren. Und dann habe ich kurz bevor ich im Hotel war, habe ich an die Skijacke gedacht, die Skijacke habe ich auch nicht mehr. $100 habe ich im Sack, aber ich bin ja eigentlich verrückt, die für $100 zu verkaufen. Jetzt ist links ins Hotel gegangen und rechts vorne war eine Parkgarage, das Casino. Dann bin ich früher nach rechts gefahren, in die Parkgarage, runter, in den Skischuhen, ins Casino gelaufen. Und,
alles auf Rot. Alles auf Rot.
Nein, nicht auf Rot, sondern, du musst dir vorstellen, der offizielle Pulli angehabt, Skihose, Skischuhe. Skischuhe, damals ist man immer mit den Skischuhen an die Skirennen gegangen, nicht in den Turnschuhen. Und, komme dort rauf und bin zum Blackjack-Tisch gegangen. Und rühre die $100 auf den Blackjack-Tisch und dann fragt mich die Dealerin, Play, spielen? Dann sage ich, ja klar, spielen. Und du weißt, wie es geht, oder? Dann zieht sie gerade den Blackjack, ich habe die $100 weg und habe auf Schweizer Recht, Schweizerdeutsch, einen riesen Fluch rausgelassen. Und dann fragt mich einer in einem harten Schweizer Dialekt, was ist das Problem? Da haben gesagt, ja, eben, ich habe Skijacke verkauft und so weiter. Dann haben gesagt, ja, aber komm, ich kaufe dir den Pullover. Und danach habe ich den Pullover verkauft, um das kurz zu machen. Die Blackjack-Party ist dann auf und ab und auf und ab und ein bisschen gewonnen, wieder verloren, ein bisschen gewonnen, wieder verloren. Das hat am Morgen um 11 Uhr angefangen. Um 10 Uhr ist der erste Lauf. Um 11 Uhr hat das angefangen. Und etwa um 4 Uhr oder 5 Uhr am Nachmittag, ich immer noch an dem Blackjack-Tisch mit dem Schweizer zusammen, immer noch. Dann sind wir zusammen miteinander ins Hotel. Er ist mit mir gekommen. Ich hatte dort einen grossen Koffer gehabt. Und er ist nachher, kannst du dir vorstellen, zu dem Zimmer aus, mit den Händchen, mit den Schuhen, mit Pullover, mit den Skihosen, mit allem. Er hat alles von mir mitgenommen.
Die Unterhosen hast du aber noch gehabt.
Nein, die habe ich noch gehabt, aber jetzt kommt das Problem. Wo es ein Problem geworden ist, es ist nicht lang gegangen, kommt der Döll Vogi, unser Chef, kommt zu allen Zimmern. Übrigens, Bursten, am 7. offiziell ein Aperitif mit dem Schweizer Club und dem Botschafter. Alle im Pullover. Ich sage, Scheiße, ich habe kein Pullover mehr. Der Walti Tress mit mir im Zimmer gesehen und hat gesagt, Walti, weißt du, hat irgendeiner einen zweiten Pullover? Und er hat gesagt, ja, ich glaube, irgendwie der Detwiller oder irgendein. Auf jeden Fall hat er dann müssen dort einen Pullover holen, hat aber irgendwie eine Damengrösse bekommen. Ich glaube, die Frau vom Detwiller hat so einen Pullover gehabt. Und dann bin ich mit einem Pullover mit den Ärmel bis da an die offizielle Party gegangen. Also ist dann alles gut gewesen und, wir haben sich ja meine Ware nicht mehr gebraucht. Das war das letzte Rennen.
Ja. In welchem Jahr war das?
Ich glaube, es war 1972.
Also Gott nach Olympia. Nach deiner Sternstunde.
Nein, es war ein anderes Jahr gewesen. Aber ich kann dir nicht mehr sagen. Aber dort zwischen den 1, 2, 3, dort noch so. Dort umeinander. Ja, klar, es war das Finale. Und 72er Finale war in Prague in Frankreich.
Ja. Angefangen hast du mit dieser Birds of Prey bauen im 96, oder? Hast du mir vorhin
96, gesagt? Ja. Ist ja unheimlich schnell gegangen. Besichtigung 95, 96 Bau und 97 sind wir schon gefahren.
Ja. Welches war die allererste Piste, die du gebaut hast?
Calgary.
88, am Mount St. Helen,
ja.
Wie schwierig war die Geschichte auf der Birds of Prey in Beaver Creek?
Ich sage immer wieder, also ich werde dann oft gefragt, weil es ist für dich die beste Abfahrt. Ich sage, es ist Birds of Prey. Warum? Weil ich sozusagen nichts haben müssen machen.
Okay.
Die Birds of Prey, also das Gelände ist einfach dort, ist dort gelegen. Man hat es nur noch müssen verbinden, man hat oben ein bisschen müssen verlängern. Und der erste, der Brink, also der erste wirklich brutale Steilhang, das ist ja nicht wahnsinnig lang. Dort sind schon Granitblöcke drin gewesen. Die haben wir runtergeschossen. Und von dort weg ist nur noch gegangen, kleine Arbeiten. Der Golden Eagle Sprung, einer von meinen Lieblingssprüngen, was es überhaupt gibt. Man muss sich vorstellen, du kommst auf dem flachen daher mit einem 100er und vorne geht es rechtwinklig runter. Und kannst eigentlich sagen, und jetzt nur noch fliegen. Also du kannst so weit springen, als du willst. Du landest immer perfekt. Sofern du in der Luft perfekt bist. Sonst geht es natürlich nicht.
Ja.
Also so gesehen ist, glaube ich, Birds of Prey das angenehmste, das beste Resultat.
Hast du jetzt ein bisschen tief gestapelt? Hast du gesagt, es sei so gut gekommen, weil du nichts hast müssen machen?
Nicht viel haben müssen.
Wenig hast du müssen machen. Ich mag mich schon an sehr, sehr geile Sachen erinnern, wo du gemacht hast, vor allem die Abfahrt in Sochi. Wo oh, ja. es mir fast das Herz zerreisst, oder? Wenn ich daran denke, dass wir seit Olympia dort nie mehr gefahren sind, aus den bekannten Gründen, seit dem 22. Aber das ist eine sensationelle Abfahrt.
Ja,
vor allem von den Sprüngen her.
Oder? Das ist ein Monsterwerk. Dort ja. haben wir wirklich die Sprünge gebaut.
Mhm.
Ich sage mir, ich muss den Pauli Akkola mitnehmen. Den Pauli Akkola habe ich aufgeboten und gesagt, du, das, was ich hier machen wollte, kann man nur mit einem Menzimuck. Die haben zwar einen Menzimuck, aber die können ihn nicht fahren. Ich brauche dich.
Wieso hat man das nur mit einem Menzimuck können und nicht mit...
Mit dem steilen Gelände. Ja. Also Menzimuck ist so wie eine Spinne auf... Mhm. auf zwei Beine und der Packer oder auf vier Beine, frag mich nicht. Ich habe ihn angerufen. Ich glaube, eine Woche später war er da. Vergiss ihn nie mehr. Der ist gekommen, der Menzimuck ist unten auf dem Flachen gestanden, auf der Baustelle. Dann ist er gekommen, gefragt, wo ist der Menzimuck? Ja, der ist da. Und da sind natürlich alle Packerführer und alle, die mit Maschinen fahren konnten, sind dort gewesen. Die haben gewusst, Pauli kommt. Und dann ist der Pauli in den Menzimuck eingestiegen und ist, muss sich das vorstellen, vom Baugelände, wo dort alle Maschinen und Traktoren und Kamion sind, ist er einfach gerade führen, hat seine Füße ausgefahren und ist runter in den Bach. In den grossen Bach, ja. Also grossen Fluss und hat dort noch einen Stein rumbeigen.
Mhm.
Die anderen haben nicht mehr gewusst, um was es geht. Das ist absolut gigantisch gewesen. Ich würde da schon sagen, ohne Pauli Akkola, klar, die Abfahrt wären wir am Schluss auch gefahren, aber die Details wären bei weitem nicht so gut gewesen.
Ist das das einzige Mal gewesen, wo du auf Pauli zurückgerufen hast, oder hast du noch mal ein anderes, wo eingesetzt mit seinem Menzimuck?
Nein, es ist glaube ich, das einzige Mal gewesen, gell? Wenn du in Europa bist, oder auch, die wollen natürlich schon ihre eigenen Traxführer oder Maschinenführer einsetzen, das ist mir natürlich schon klar.
Mhm.
Aber der Pauli war relativ lang dort gewesen, ich weiss nicht, einen Monat oder zwei sogar.
Gibt es eine Strecke, die du gebaut hast, wo du nicht stolz drauf bist, wo du findest, das ist nicht so geworden, wie ich mir das gedacht habe?
Ja, das Plus und das Minus in Beaver Creek, also Beaver Creek Birds of Prey, wo ich überzogen bin, die ist gut, die ist, wenn man sie richtig und den Kurs richtig setzt, wenn die Sprüche richtig gebaut werden, dann ist die wirklich nur lang gut. Aber die Centennial, das ist ja, was ist das, 89 gewesen?
WM 89, ja. Hans-Jürg Dauscher, Weltmeister in der Abfahrt, oder?
Wegen dem, was ich baue. Ich habe dort ja eigentlich den Rattlesnake
Alley. So eine Bobbahn ist ja das gewesen, oder? Ich
muss mir vorstellen, das ist wirklich ein bisschen kunstlangweilig. Oben ein Flachstück, dann drei Kurven, dann wieder ein Flachstück, dann wieder drei Kurven, dann wieder ein Flachstück. Bei der Besichtigung im Sommer habe ich gesagt, ich muss etwas erfinden. Ich muss etwas erfinden, dass das letzte Flachstück, das sind ja die letzten 30, 40 Sekunden, wo der Fernsehzuschauer sieht, also das alles in der Hocke und warten, bis er unten ist. Und dann ist mir, das ist so die Zeit gewesen, wo es die für die Snowboarder ihre Pipe gemacht, angefangen machen haben. Aber es hat keine Maschine gegeben für das.
Ja.
Und ich habe dort innerhalb von, sagen wir, von 3 Stunden vom Gedanken, dann in ein Ingenieurbüro mit Gips das Zeug schnell ein bisschen zeigt, wie das könnte aussehen mit der Radio. Die haben mich dann gefragt, was für die Radio, was für die Winkel, irgendetwas müssen erfinden. Ich habe keine Erfahrung in dem. Und am Abend, am 8. habe ich das am damaligen Besitzer von dem Skigebiet, am George Gillette, habe ich das müssen präsentieren und er musste sagen, ja, wir machen es.
Und ist ja ein riesen Marketing-Gag gewesen.
Also
wir reden bis heute, redet man ja von dieser Rattlesnake Alley. Ja. Und sportlich unbedeutend ist sie auch nicht gewesen. Der Hans-Jürg Dauscher hat dort den Unterschied ausgemacht.
Ja,
oder?
Hat dort das Rennen gewonnen. Ja, ja.
Weil bis dorthin, oder, ist der Karl Alpiger weit vorne gewesen, meinte ich.
Ja, und der Peter, glaube auch, Peter Müller, glaube auch
noch. Müller war 2 gewesen, Alpiger 3, oder? Aber okay. Der Alpiger ist meines Erachtens bis zu der Einfahrt ja, in die Rattlesnake weit vorne gewesen. Auch vor dem Müller, oder?
Ja, also das ist vielleicht, das Detail ist interessant und so gut, aber sonst ist es eigentlich schon mühsam gewesen. Mit der Gillette haben wir gesagt, ich will die beste Piste von der Welt. Er sagt, hey George, kannst du vergessen, weil das ist, Das ist Hardcore-Arbeit, da oben aber etwas Gescheites zu machen.
Geschichtsträchtig ist auch die Faste Bellevue, die du gemacht hast für die Olympischen Spiele 92 in Val d'Isère.
Die Geschichte ist dann aber länger, wenn ich sie muss erzählen, gell?
Ja, mit, du kannst es, wobei, jetzt machst du Leute spannend. Komm. Ich kann jetzt nicht drüber hinweggehen.
Jean-Claude Killy war auch kein Präsident, ja. Und er hat gesagt, ich will, dass sie abfahrt, etwas ganz Verrücktes wird. Und er hat im Kopf gehabt, dass in der Geschichte, dann ist man irgendwann über die Fass oben runtergefahren mit einer Abfahrt. Und dann hat er mir angerufen und gesagt, los, ich muss dir etwas zeigen. Und dann bin ich runter. Und dann hat er gesagt, los, gang einisch die Faste Bellevue anschauen, aber es darf dich niemand sehen. Und du darfst das, was du denkst, auch niemandem sagen. Und dann bin ich dort rauf, fast im Dunkeln am Abend, noch ganz spät, mit der letzten Seilbahn rauf und bin da vorne runtergefahren. Und dann dachte ich, ja gut, wenn der Killy schon sagt, hey, wir müssen etwas Verrücktes machen, dann machen wir etwas Verrücktes. Er hat gesagt, Jean-Claude, wir werden keinen Applaus bekommen für das, aber die ganze Welt wird über das reden und es gibt ganz fantastische Aufnahmen, Zuschauer sehen die ganze Abfahrt vom Ziel. Es gibt ein Engnis, wo ähnlich am Hundschopf ist, nur noch viel verrückter, noch viel länger und so. Also man kann daraus eine Geschichte machen. Ich bin eigentlich immer auf der Suche nach Geschichten gewesen, weil wenn du heute über die Abfahrt redest, dann redest du über den Hundschopf, dann redest du über die Mausefalle, dann redest du nicht irgendeinem Ort von einem Stück, wo führen geht. Einfach
von langen Dreien.
Zum Beispiel von langen Dreien mit 120 daher, oder? Das kann jeder.
Ja.
Und so ist eigentlich die Faste Bellevue entstanden. Wir wissen nicht zum grossen Applaus der Spitzenfahrer. Die haben das Gefühl gehabt, da drehen sie viel zu stark. Aber es hat dort eine Trendwende gehabt im Skibau. Man ist dann auf einmal, haben sie gemerkt, hey, ich könnte ja die Abfahrt mit dem Rissenlang am Ski fahren. Mhm. Oder ich könnte ja eine Abfahrt-Ski bauen, die kürzer ist und einen grösseren Radius hat. Dort ist noch nicht reglementiert
gewesen. Hast du ja dann nachher auch einen Rissenslalomfahrer auf dem Podest gehabt, Rissenslalom mit dem Günther Mader, oder? Wo ist dritt worden?
Ja, Günther Mader ist für mich natürlich auch ein Abfahrer gewesen, oder?
Ja, aber es war erst so der Start von seiner Abfahrtskarriere.
Aber du warst ja Abfahrer gewonnen.
Ja, das Patrick Kortlieb, oder, wo man immer gesagt hat, oder, der ist in erster Linie geradeaus schnell. Oder?
Ja, ich weiss nicht, was für einen Ski er hatte. Ich wäre nicht überrascht, wenn er einen Super-Ski hatte. Das weiss ich jetzt nicht.
Mhm. Pauli Accolo dann viert, oder? Ist glaube ich, das erste Ausrufezeichen, das er in der Abfahrt gesetzt hat. Er ist ja dann kurz davor, hat er ja für Furore gesorgt, oder? Wo er gesagt hat, abfahren, das können ja jeder, oder? Es können ja nur geradeaus, oder? Richtig Skifahren, oder? Müssen wir können, wenn man Riesenslalom und Slalom fährt, oder?
Gewisse Sachen habe ich einfach auch nicht mehr im Kopf. Ich weiss nur, dass es mir grausam wehtan hat, dass es dem Franz Heinzer nicht gelungen ist, weil...
Der ist nie zu Schlag gekommen mit dieser Abfahrt,
ich hatte das Gefühl gehabt, das wäre etwas für ihn gewesen und er hat es einfach nicht angebracht.
Und ist ja dann in dieser Zeit der mit Abstand beste Abfahrer gewesen.
Jetzt weiss ich noch, weisst du, was sein Untergang war? Er hat in der Kombi-Abfahrt Bestzeit gefahren. Mhm. Mit einem Abfahrtski. Mhm. Und darum hat er den Ski wieder genommen.
Ja.
Anstatt dass er zurück auf den Super-Ski gegangen wäre. Mhm. Dann gewinnt er.
Mhm. Jetzt sind wir an diesem Wochenende, sind wir wieder auf dieser Strecke auf der Fass. Aber nicht mit Speed, sondern Riesenslalom und Slalom.
Mhm.
Tut's dir ein bisschen weh? Dass man nicht mehr Abfahrt fährt dort. Also hat man ja seit WM 2009 ist man dort nochmal Abfahrt gefahren.
Ja, also ich glaube, die Abfahrt kannst du morgen wieder bringen. Absolut. Ja. Kannst du morgen wieder bringen. Sie wollen einfach das Couloir de l'Ancoli, wenn sie nicht mehr fahren. Das sei einfach zu eng und so. Und wenn sie mich fragen, dann sagen sie, nein, genau das muss drinnen sein. Genau das muss drinnen sein. Du musst Stellen haben in einer Abfahrt, wo Zuschauer, Journalisten, Fotografen sagen, wow, das ist eine Geschichte. Ich sehe den Felsen hinten dran und so weiter. Ja. Aber das soll ein anderer entscheiden. Aber die Abfahrt kannst du morgen laufen lassen. Mhm. Ist, das muss man halt wissen, unheimlich aufwendig zum Präparieren. Ja. Und das ist sehr wahrscheinlich auch der Grund, warum man es nicht immer wieder macht.
In Val d'Isère, wo ja in den letzten Jahren sogar müssen Slaloms abgesagt werden, oder? Obwohl man eigentlich genug Schnee gehabt hat. Und die Didier Plasch ja mal gesagt hat, Slalomfahren geht immer.
Nein, geht eben leider nicht. Gut, das begreife ich, dass es dann halt bei gewissen Schneeverhältnissen, gerade wenn es In Val d'Isère hat es in den letzten Jahren oft nur einen Klapf Schnee gegeben. Mhm. Und zwar nicht nur Pulver, die du wegstossen konnte, sondern halt nass Schnee, der halt geklebt hat und nicht rausgebracht hat. Und dann wird's gefährlich. Mhm. Oder gefährlicher. Es ist ja immer gefährlich. Mhm.
Unsere Frauen, die haben das Wochenende ein Heimspiel in St. Moritz. Aber eben, ohne gute Rami und Sutter, wird es ein bisschen schwer, dass wir das hoch gewinnen dort. He?
Ich würde da gerne den Joker nehmen und keine Prognose stellen, wenn ich darf. Weil, weißt
du. Jetzt kannst du doch glänzen. Jetzt kannst du doch glänzen, oder? Und dass du mit irgendeinem Namen kommst, wo niemand damit rechnet.
Nein, das kann ich nicht. Oder? Das kann ich nicht. Da bin, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da bin ich zu wenig noch. Weißt, wenn du willst, da eine Prognose stellen, dann musst du die Training sehen. Dann musst du wissen, was läuft. Dann musst du Vergleich sehen und so weiter. Und da kommt etwas dazu. St. Moritz ist immer heikel. Immer heikel. Ja. Weil es spielt zu leicht, spielt auf keiner Abfahrt so eine grosse Rolle wie in St. Moritz. Schönste Wetter, ein kleines Wölkchen an einem Ort, du bist verloren.
Ja. Gut, jetzt sind wir gespannt, wie es rauskommt. Wir werden das natürlich genau anschauen. Und am nächsten Montag oder am nächsten Dienstag werden wir Bernhard und ich darüber berichten, über das, was in St. Moritz und in Val d'Isère passiert ist. Ich wünsche euch viel Vergnügen, entweder vor Ort oder daheim vor dem Fernsehen. Gute Zeit. Ade miteinander.